WDR 5. Innenwelt. Das psychologische Radio.
Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Verena Kapell und ich freue mich, dass Sie da sind. Ich gehe davon aus, dass Sie gerade ganz genau wissen, warum Sie meine Stimme wahrnehmen. Es ist Ihre Entscheidung, wie lange Sie das möchten, und wenn Sie mir nicht mehr zuhören wollen, dann können Sie mich mit einem Knopfdruck oder einem Wisch aus Ihren Ohren und Ihren Gedanken werfen. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind nicht am Ein- und Ausschaltknopf dessen, was Sie gerade hören. Stellen Sie sich vor, eine Stimme hat sich in Ihrem Kopf regelrecht eingenistet und lässt Sie einfach nicht mehr in Ruhe. Schrecklich, oder? Es gibt Menschen, denen geht es ganz häufig so. Sie leiden unter Schizophrenie. Und wenn Sie jetzt denken, na, was hat das denn mit mir zu tun, kann ich Ihnen sagen, dass es gar nicht so wenige gibt, die davon betroffen sind. Circa 1% der Bevölkerung hat mindestens einmal im Leben eine Psychose. Bei 80 Millionen sind das 800.000 Betroffene. Eine von ihnen durfte ich interviewen. Und die 54-Jährige, deren Namen uns bekannt ist, die aber gerne anonym bleiben möchte, hat mir von ihrer Krankheit erzählt.
Ist das jetzt die Wahrheit oder ist es in meinem Kopf? Und das muss man unterscheiden. Und das kann ich in der Situation halt nicht. Weil ich nicht weiß, ob derjenige wirklich geredet hat, ob der wirklich da war oder eben nicht.
Das ist eine ganz typische Situation und es bedeutet, die Stimmen in Ihrem Kopf sind nicht ganz klar einzuschätzen. Sind sie real oder sind sie nicht real? Dr. Steffi Koch-Stöcker vom Evangelischen Uniklinikum Bethel behandelt Menschen mit dem Krankheitsbild der Schizophrenie. Herzlich willkommen, Frau Dr. Koch-Stöcker. Die Patientin beschreibt die Situation, wenn sie in einer Psychose steckt. Ist das eigentlich typisch?
Ja, das ist ein sehr typisches Symptom einer Schizophrenie. Vielleicht vorweg nochmal zum Thema Schizophrenie. Das ist ein sehr schwieriger Begriff, den keiner so richtig gerne mag. Weder die Professionellen noch die betroffenen Menschen noch auch die Öffentlichkeit. Aber dieses Symptom ist ein ganz zentrales dieser Erkrankung. Die Bezeichnung Schizophrenie, die gibt es schon seit über 100 Jahren und ich glaube, es wäre an der Zeit, da mal andere Begrifflichkeiten einzusetzen.
Haben Sie einen Vorschlag?
Das ist nicht so einfach. Vielleicht könnte man tatsächlich psychotische Episode sagen, das sagen wir auch häufig, wobei eben Psychose dann wieder so breit ist, dass andere Erkrankungen auch eingeschlossen wären. Aber Schizophrenie ist etwas, was Menschen als sehr stigmatisierend wahrnehmen und deswegen sind wir alle der Meinung, dass das kein guter Begriff ist.
Nee, und es ist natürlich auch, da kommen wir später auch nochmal zu, mit Scham behaftet und es bestimmt auch eigentlich vieles oder wenn nicht gar das ganze Leben. Aber was gehört denn zum Krankheitsbild eigentlich dazu?
Genau, das, was wir gerade gehört haben von der Patientin, dass man nicht unterscheiden kann, die Stimmen, die man hört, sind das reale Stimmen oder ist das etwas in meinem Kopf und dass die Grenzen so zerfließen, das ist etwas sehr Typisches bei der paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie und das ist die häufigste Form. Es gibt noch Unterformen, aber die meisten schizophrenen Patienten, so 75%, leiden unter dieser Form. Da werden eben Stimmen plötzlich im Kopf laut und die sind sehr schwer einzuordnen.
Die Patientin weiß übrigens ganz genau, wann das bei ihr anfing.
Es war halt so, dass ich gerade am Ende meines Studiums war. Es fehlte mir nur noch meine Diplomarbeit. Und im Prinzip war ich unglücklich verliebt. Ich hatte Stress, weil ich habe neben dem Studium gearbeitet, hatte Stress halt in der Firma. Ja, dann hatte ich gerade Stress im Studium gehabt, weil ich meine letzten Klausuren geschrieben habe und mich vorbereitet habe auf die Diplomarbeit. Ja, und dann hatte ich noch Stress mit dem Nachbarn. Ja, und dann war es halt so eine Art Nervenzusammenbruch. Genau, und dann in der Klinik wurde halt dann später halt die Schizophrenie halt diagnostiziert.
Ich kann mir absolut vorstellen, dass diese Phase sehr anstrengend und belastet war, die die Patientin gerade beschrieben hat. Aber um eine Psychose zu bekommen, müssen noch andere Faktoren dazukommen, glaube ich. Also es müssen auch körperliche Voraussetzungen da sein. Welche sind das, Frau Dr. Koch-Stöcker?
Ja, die Schizophrenie ist eine deutlich erblich bedingte Erkrankung, wobei man davon ausgeht, dass mindestens 60% der Schizophrenie durch genetische Faktoren bestimmt ist. Und dazu kommen müssen dann Stressfaktoren, wie zum Beispiel eben das, was die Patientin beschrieben hat. Also wenn man sich vorstellt, es ist so ein Fass, man hat ein Fass und das läuft irgendwann über, dann kann man sich eben denken, dass die genetische Bereitschaft, eine Psychose zu entwickeln, so das Fass vielleicht so halb voll macht. Und dann kommen andere Faktoren hinzu, wie zum Beispiel bei der Patientin jetzt der Stress durch die Diplomarbeit, der Stress durch das unglückliche Verliebtsein etc. Und das Fass wird immer voller und irgendwann läuft es über und man hat dann eine psychotische Episode.
Es gibt auch Zeichen, die so etwas ankündigen. Welche sind das?
Es gibt zahlreiche Zeichen, die Patienten meistens auch im Lauf ihrer Erkrankung erst so langsam verstehen lernen. Mhm. Zum Beispiel Schlafstörungen ist sowas, dass man also nicht mehr richtig zur Ruhe kommt. Oder auch die Situation, dass man plötzlich gegenüber Menschen aus dem Freundeskreis eher misstrauisch wird und so Verdächtigungen hat und so meint, wollen die mir gut, sind die mir wohlgesonnen oder muss ich da was befürchten? Auch so ein sozialer Rückzug dann in der Folge, dass man eben sagt, nee, ich traue mich gar nicht mehr so richtig raus und die Gefühlswelt wird so etwas blass und schwach. Und das sind so Voraussetzungen, die eigentlich ein Hinweis darauf sind, dass sozusagen der Stress so groß geworden ist, dass man nicht mehr gut differenzieren kann. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass wenn man sehr unter Stress und Druck ist, dass dann auch so die emotionale Durchlässigkeit größer wird und man irgendwann merkt, ich muss mich jetzt auch mal zurückziehen. Also dieser Teil ist, glaube ich, etwas, was sehr allgemein ist und vielen Menschen bekannt. Und dann ist es eben so, dass man, wenn man keine schizophrene Erkrankung hat, man durch so einen Rückzug sich wieder regenerieren kann. Aber Menschen mit einer Schizophrenie können das nicht so leicht. Und die schaffen es nicht, sozusagen in dem Fass den Spiegel wieder etwas herunter zu regulieren. Und dann läuft das Fass über und die Krankheit ist da.
Also unsere Patientin hat ja Stimmen gehört. Das ist das, was sie dann hinterher auch so beschreiben kann, dass sie sich selber nicht mehr so gut trauen kann. Und diese Stimmen sind, ich glaube, auch das ist sehr häufig, eher negativ, als dass sie wohlwollend sind. Und wir hören uns mal an, was sie uns da gesagt hat.
Aber es wurde halt teilweise übers Äußere gelästert oder wenn man zum dritten Mal zum Buffet ging oder also an Details kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern und wahrscheinlich hat mein Gehirn die auch nicht mehr abgespeichert, was ja auch eigentlich gut ist.
Also wir müssen uns mal klar machen, dass sie diese Stimmen rund um die Uhr im Kopf hatte und dieses Negative, auch sie selbst Beschämende, nagt natürlich am Selbstbewusstsein. Das habe ich auch im Interview so erlebt. Gibt es eigentlich, ich sag mal, auch da eine Kategorisierung von Stimmen? Erleben Sie das oder können Sie das einordnen?
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Stimmen, aber das, was die Patientin beschrieben hat, ist schon sehr typisch, dieses kommentierende Stimmen hören, also dass die eigenen Handlungen kommentiert werden und oft negativ kommentiert werden. Es gibt aber auch Stimmen, die quasi zu bestimmten Handlungen drängen, also Stimmen, die zum Beispiel sagen, tu das, tu jenes. Und das ist in der Regel noch ein bisschen gefährlicher, weil dann kann es auch dazu kommen, dass die Stimme eben sagt, spring von der Brücke oder tu jemandem etwas an. Das ist durchaus möglich, nicht so häufig. Aber das sind dann nochmal bedrohlichere Stimmen als die kommentierenden, die nur so entlang gehen an dem, was man selber tut.
Und das ist ja auch das, was so Angst macht, ne? Wenn man da das nicht durchdringt oder wenn man das auch noch nicht verstanden hat, dass man denkt, jemand, der in einer Psychose ist, da ist ganz schnell die Grenze erreicht, dass er oder sie gewalttätig wird oder dass andere Menschen zu Schaden kommen. Wie häufig ist das eigentlich?
Das ist tatsächlich bei der Schizophrenie per se gar nicht so häufig. Das passiert nicht oft schwierig und gewaltsam werden Menschen mit Schizophrenie am ehesten dann, wenn sie parallel Suchtmittel konsumieren, zum Beispiel Amphetamine missbrauchen und dadurch so eine Eskalation entsteht. Und das ist auch das, was wichtig ist zu wissen. Schizophrene Menschen sind nicht per se gewalttätig oder schädigend, mhm, sondern das ist in der Regel dann, wenn die Situation sozusagen aus dem Ruder läuft. Ja. Und das passiert häufig durch Suchtmittelmissbrauch. Und man kann davon ausgehen, dass bei schizophrenen Patienten im Lauf ihrer Erkrankung 50% mindestens Suchtmittel missbrauchen. Das heißt, im Lauf der Erkrankung wird es dann auch hier und da gefährlicher durch solche doppelten Belastungen. Aber insgesamt darf man nicht davon ausgehen, dass ein Mensch mit einer Schizophrenie normalerweise gefährlich ist. Ich glaube, das kommt auch wirklich durch diesen schrägen Begriff Schizophrenie, der dazu andeutet, das ist so eine gespaltene Seele, Schizophrenie.
Gespaltene Persönlichkeit so ist was. Das immer. Und auch durch Filme wahrscheinlich, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere dort sagt, na, wenn das so ist, dann ist es immer so.
Genau, und durch diese Begrifflichkeiten und auch, es ist ja fast ein Schimpfwort, das ist auch so ein schizophrener Kerl oder so, durch diese ganze Thematik wird das zu so einem unglaublich stigmatisierten Begriff, der die Menschen zusätzlich belastet. Also wenn man davon ausgeht, der Mensch mit einer Schizophrenie wird schon von Anfang an als gefährlich und oh, dem kann ich nicht trauen und das ist was ganz Komisches, was der erlebt, so behandelt wird, dann ist diese Stigmatisierung noch ein doppeltes Problem für die Leute.
Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die Fälle, die auch, ich sag mal, durch die Presse gegangen sind oder von denen man hört, dass Menschen auf einmal andere Menschen bedrohen oder, weiß ich nicht, sogar umbringen. Wie kann man das erklären?
Das kann man erklären durch das Stimmenhören zum Beispiel, eben durch die imperativen, befehlenden Stimmen, die dann sagen, du wirst jetzt bedroht oder es kommt jetzt jemand und wird dir etwas antun und du kannst dich nur wehren, indem du jetzt irgendeinen Hammer nimmst und dagegen arbeitest. Das ist aber, ich möchte das wirklich nochmal betonen, das ist nicht der Regelfall bei Schizophrenie. Das ist etwas eher Seltenes. Das kann aber passieren. Und das passiert in der Regel dann aus einer maximalen Angst heraus. Der maximalen Angst, selber etwas zu erleiden oder bedroht zu werden. So ist das zu verstehen. Und man versucht sich dann zu wehren und dem etwas entgegenzusetzen. Und das kann dann eben schon auch böse enden.
Und das kann man aber auch als Arzt nicht voraussehen?
Das kann man so nicht voraussehen. Nein, man muss natürlich gründlich die Anamnese erheben und man muss gründlich mit den Menschen sprechen, was in ihrer Psychose gerade passiert. Und wenn man weiß, dass jemand solche Stimmen hört, die ihm Aufträge geben, die gefährlich sind, dann muss man das natürlich berücksichtigen in der Behandlung.
Wie wir das behandeln oder wie Sie das behandeln, wir machen es nicht, aber Sie, wie Sie das behandeln, welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Und was da momentan auch für die Angehörigen noch eine Option ist, das erfahren Sie im weiteren Verlauf von der WDR 5 Innenwelt. Haben Sie auch Fragen oder Anregungen zur WDR 5 Innenwelt, schreiben Sie uns unter wdr5.innenwelt@wdr.de. WDR 5 Innenwelt, heute mit dem Thema Schizophrenie. Und diesen Begriff, das haben wir gerade eben gelernt, möchten viele Menschen lieber als psychotische Phase oder Episode bezeichnet wissen, weil das Thema Schizophrenie oder die Erkrankung ist kräftig stigmatisiert. Und übrigens leiden viel mehr Menschen darunter, als wir glauben. Denn die Erkrankung ist nach der Depression, der Sucht und der Demenz die vierthäufigste psychische Erkrankung. Und nicht nur die Erkrankten sind betroffen, sondern auch das Umfeld. Dr. Steffi Koch-Stöcker vom Evangelischen Uniklinikum Bethel ist heute für uns da und sie behandelt Patientinnen und Patienten. Viele haben ja nicht nur mit der Schizophrenie zu tun, sondern sogenannte Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen. Das haben wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Und diese Begleiterkrankungen beeinträchtigen sie stark. Welche sind das?
Ja, es gibt an psychischen Begleiterkrankungen, vor allen Dingen die Sucht, die Abhängigkeitserkrankungen, sowohl Alkohol als auch Drogen werden sehr, sehr häufig genutzt, häufig auch von den Patienten, um die Symptome in Schach zu halten. So fängt es an, dann trinkt man sich ein und es wird ein bisschen besser und irgendwann gerät man in die Abhängigkeit. Und das kompliziert dann natürlich den Verlauf.
Können durch Drogen, also auch durch Cannabis, auch Psychosen entstehen?
Ja, unbedingt. Das geht in beide Richtungen. Also wenn man eine Schizophrenie hat, neigt man eher dazu, zu Drogen zu greifen. Aber umgekehrt ist ein früher Drogenkonsum in der Jugend tatsächlich auch ein Risikofaktor, dann schizophren zu erkranken.
Das heißt aber, ich brauche die genetische Voraussetzung.
Die genetischen Voraussetzungen, das eine oder andere von den 100 Genen ist sicher nötig, um dann auch schizophren zu werden. Aber tatsächlich sind diese frühen Konsumenten, gerade was auch Cannabis betrifft, das führt oft zu einer Psychose, die man dann zunächst drogeninduzierte Psychose nennt, aber wo sich das im Verlauf häufig gar nicht mehr so ganz klar von schizophrener Erkrankung differenzieren lässt, beziehungsweise man dann doch auch eine Schizophrenie diagnostizieren kann oder muss.
Also Cannabis ist nicht unbedingt immer begleiterscheinungsfrei.
Nein, unbedingt nicht. Gerade wenn man Risikofaktoren hat und beispielsweise auch in der Familie Menschen mit einer Schizophrenie, ja, und damit deutlich wird, ich habe eine genetische Belastung, dann sollte man ganz, ganz vorsichtig sein mit Drogenkonsum. Auch mit Cannabis, was ja oft so als ganz, ganz leicht und easy betrachtet wird. Es gibt aber auch körperliche Komorbiditäten und das ist etwas, was schließlich dazu führt, dass schizophrene Patienten ungefähr 15 Jahre früher sterben als Menschen ohne Schizophrenie. Das ist eine erhebliche Reduktion der Lebenserwartung und das hat sicher damit zu tun, dass einerseits auch Suizide passieren. Na, ungefähr 5% der schizophrenen Patienten begehen irgendwann in ihrer Erkrankung Suizid. Mhm. Aber es gibt auch andere körperliche Erkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Probleme oder Krebserkrankungen sind auch gehäuft. Und man weiß nicht so genau, wie das alles kommt. Teilweise sind das sicher auch medikamentöse Nebenwirkungen. Teilweise ist es ein ungesunder Lebenswandel. Viele Menschen mit Schizophrenie rauchen sehr stark. Aber es gibt auch den Punkt, dass die Leute weniger die hausärztliche Versorgung in Anspruch nehmen, also auch nicht zu Ärzten gehen, auch misstrauisch sind gegenüber dem ganzen ärztlichen Versorgungssystem und dadurch Krankheiten nicht erkannt werden.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist die Schizophrenie ja häufig mit diesen Wahnvorstellungen gekoppelt, oft auch mit Verfolgungswahn. Ich glaube, da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden, welche verschiedenen Symptome es da eigentlich gibt. Und der Lebenswandel ist oft ungesünder, weil sie mehr essen, weil sie mehr Drogen konsumieren oder auch Alkohol trinken, vorausgesetzt, sie sind nicht gut eingestellt, weil ich glaube, bei der Patientin, die ich getroffen habe, hatte ich den Eindruck, dass sie das alles ganz gut im Griff hat. Gibt es da Unterschiede?
Ja, da gibt es große Unterschiede. Das Problem ist tatsächlich, dass man möglichst früh bei der allerersten Erkrankung, beim ersten Auftreten der Erkrankung, therapeutisch so gut in Kontakt kommt, dass ein Vertrauen möglich ist. Also diese ganze Wahnthematik und die Halluzinationen machen ja sehr, sehr misstrauisch. Ja, das kann man sich ja gut vorstellen.
Stimmt das oder stimmt das nicht, was ich hier gerade höre oder sehe? Mhm.
Genau. Und werde ich verfolgt, ja, oder werde ich nicht verfolgt? Ist das nur so eine Vorstellung von mir oder ist das real? Bin ich auserwählt, Bill Gates zu heiraten, der gleich kommen wird und mich abholt?
Oder Liebeswahn ist das, glaube ich, ne?
Zum Beispiel, ja, eben verschiedene wahnhafte Symptome, die einen sehr, sehr, sehr verunsichern. Und dann kommt dazu ein drittes, wirklich sehr belastendes Symptom. Das nennen wir Ich-Störungen. Und es bedeutet einfach, dass die Menschen nicht mehr richtig wissen, wo sind jetzt meine Grenzen und wo fängt die Außenwelt an. Das fühlt sich enorm belastend und beängstigend an, wenn man plötzlich nicht mehr in der Lage ist zu unterscheiden, was sind das für Gedanken? Werden mir meine Gedanken aus dem Kopf rausgezogen? Kriege ich neue eingepflanzt? Was passiert mit meinen Gedanken, die mir abgezogen werden? Das ist eine maximale Verunsicherung in der Welt und in dem aktuellen Lebensumfeld.
Ich versuche das mal für mich zu übersetzen. Es gibt, ich glaube, das kennt auch jeder oder jede, es gibt diese Phase, da weiß man nicht so genau, gleitet man hinüber in den Traum oder ist man noch wach? Und das ist ja oft sehr schön. Also bei mir ist es dann so, dass ich denke, ach wunderbar, Entspannung, so. Und dann habe ich, wenn ich Glück habe, auch einen schönen Traum. Wenn das aber alles negativ ist, wie wir das vorhin gelernt haben, dann kommt man aus dieser, ich sag mal, Transformation nicht raus. Kann ich mir das so in etwa vorstellen?
Vielleicht ist das so. Es ist zumindest auch bekannt bei den meisten Menschen, dass man Phasen hat unter Stressbelastung, wo man misstrauischer wird und wo man vielleicht auch, es gibt ja den Spruch, die Flöhe husten hören, also wo einem alles so etwas fremder vorkommt und man die eigenen Grenzen auch nicht mehr so gut definieren kann. Das sagte ich vorhin schon, dass man dann so einen Rückzug braucht und sich sammeln muss. Und wenn man das nicht kann, wenn alles in einen eindringt und man nicht steuern kann und keine Möglichkeit hat, zu entscheiden, will ich jetzt wach sein oder schlafen, will ich hören oder nicht hören, drücke ich den Schalter, wie vorhin gesagt. Wenn man das nicht kann, sondern ausgeliefert ist, dann ist das enorm belastend und vor allen Dingen angstmachend.
Angstmachend heißt für mich auch, das heißt, ich bin sozusagen in einer Situation, die ich vorher nicht kannte und die Stimmen sind negativ oder die Vorstellungen sind negativ. Sind das eigentlich dann Stimmen, die aus dem Umfeld kommen, die die Patientinnen und Patienten kennen? Oder sind das auf einmal ganz Fremde, Außerirdische oder etwas? Wie sieht das aus?
Das gibt es beides. Und es ist nicht klar, wer welche Art von Stimmen hört. Es gibt Stimmen hören von bekannten Personen, wo quasi die Stimmen des Nachbarn oder wer immer da sein mag, gehört werden. Es gibt aber auch völlig fremde und nicht zuordnbare Stimmen.
Wie erreichen Sie jetzt die Patientinnen und Patienten, wenn die zu Ihnen kommen? Was machen Sie mit denen?
Die schizophrene Erkrankung ist eine, die ja, wenn sie auftritt, häufig auch mehrere Episoden hat.
In welchem Alter tritt die eigentlich auf?
In der Regel sagt man, dass die meisten schizophrenen Erkrankungen bis zum 30. Lebensjahr tatsächlich auch da sind oder dass die Krankheit aufgetreten ist bis dahin. Dabei ist es so, dass es bei jungen Männern eher zwischen 15 und 25 und bei Frauen eher in den 20ern zum ersten Mal zu so einer schizophrenen Episode kommt. Aber das heißt, in der Spätpubertät bis zum 30. Lebensjahr ist der Großteil der Erkrankungen schon einmal aufgetreten. Und dann kann es sein, dass man sagt so bei 20% der Betroffenen kommt das niemals wieder. Das ist eine Episode und danach ist man gesund und alles ist gut. Und bei vielen, bei circa 2/3 der schizophren erkrankten Menschen kommen Rezidive, kommt es immer wieder nach Jahren dazu, dass die Krankheit auftritt mit all diesen Phänomenen wie Halluzinationen, Wahnhaftigkeit, Ich-Störungen und so weiter. Und dann ist es so, dass man gut im Behandlungskontext bleiben muss. Und gut, deswegen habe ich das jetzt auch so erläutert, weil es ist für uns Psychiater sehr, sehr unterschiedlich, was wir mit den Patienten besprechen, je nachdem, ob jemand zum ersten Mal eine Psychose erlebt oder ob jemand schon zum 5. oder 6. Mal in so eine psychotische Episode gerät und dann selber auch schon sehr, sehr, sehr viel mehr darüber weiß. Auch darüber weiß, wie er damit umgehen kann.
Sie haben eben gesagt, dass das bis zum 30. Lebensjahr auftritt. Gibt es eigentlich auch Faktoren, die in der Kindheit zum Beispiel mit Einfluss darauf haben, dass irgendwann diese Psychose oder die Schizophrenie da ist?
Ja, ich hatte vorhin schon ausgeführt, dass ein großer Anteil durch genetische Faktoren zustande kommt, dass sozusagen bei der Hirnentwicklung, bei der frühen Entwicklung des Gehirns, da die Stammzellen sich im Gehirn nicht gut vernetzen, nicht gut ihren Platz finden und dadurch ein erhöhtes Risiko für eine Schizophrenie erstmal da ist. Aber darüber hinaus gibt es eben Stressfaktoren, das hatten wir auch schon besprochen. Mhm. Und es gibt aber auch Faktoren, die zum Beispiel schon in der Schwangerschaft eine Rolle spielen können. Dass zum Beispiel das Rauchen der Mutter in der Schwangerschaft ist auch ein Faktor, der das Schizophrenierisiko erhöht. Auch, was man auch gefunden hat, ist, dass Kinder, die im Februar, März geboren werden, ein erhöhtes Risiko haben, was man darauf zurückführt, dass in dem zweiten Drittel der Schwangerschaft, in den Herbstmonaten, viele Virusinfektionen auftreten und die Mütter dann vielleicht erkranken an einer Virusinfektion, die wiederum das heranwachsende Kind in gewisser Weise in seiner Hirnreifung beeinträchtigt und dadurch auch dazu beiträgt, dass das Schizophrenierisiko größer wird. Das ist alles vorgeburtlich schon. Und dann kommt es zur Geburt. Auch da ist wieder eine komplizierte Geburt ein Risikofaktor. Das sind alles kleine Beiträge. Und man sieht schon, dass das sehr, sehr, sehr viele Komponenten haben kann, bis man sozusagen dann eine Schizophrenie entwickelt. Ne?
Können auch Traumatisierungen dazu führen?
Genau, im Laufe der nachgeburtlichen Zeit bis zum Beginn der Schizophrenie gibt es sehr, sehr, sehr viele Stressoren, von denen bekannt ist, dass sie das Risiko erhöhen. Ja, zum Beispiel Migration, also Menschen, die von einem Land ins andere wandern. Aber nicht nur die Wandernden selbst, sondern auch die nachfolgenden Generationen haben ein erhöhtes Risiko. Da kann man sich natürlich sagen, wenn jemand eine Migration auf sich nehmen muss, ist das in der Regel vermutlich auch in der Folge von Traumatisierungen, von psychischem Stress oder psychischen Traumata. Aber auch die Nachfolgegeneration ist da sozusagen epigenetisch in zweiter Instanz betroffen von einem erhöhten Risiko. Es gibt auch Informationen darüber, dass es ein großes Stadt-Land-Gefälle gibt. Also, dass wer auf dem Land aufwächst, ein geringeres Risiko hat, an einer Schizophrenie zu erkranken, als jemand in einem engen Umfeld in der Stadt.
Weil laut. Es leiser ist und weniger auf einen zu eindringt, an Impulsen oder auch an Wahrnehmungen. Kann das sein?
Das ist ein wichtiger Faktor. Es kann aber auch sein, dass die Lebensumstände der Stadtbewohner insgesamt andere sind, dass in der Stadt mehr prekäre Lebensverhältnisse angetroffen werden können, Kinder in größerer Armut aufwachsen mit mehr Bedrängnissen in ihrem Alltag. Das ist noch nicht so ganz gesichert, aber die Lautstärke in der Stadt und die Enge zu den Mitmenschen sind sicher Faktoren dafür. Aber in den letzten Jahren hat man eben auch die Psychotraumatologie da nochmal angefragt und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass psychische Traumata durch Vernachlässigung, durch Traumatisierung in der Kindheit, durch Misshandlungen etc., dass auch das zu einer Risikoerhöhung für Schizophrenie führt. Da hat man früher nicht so sehr hingeguckt, aber es ist ja auch nachvollziehbar, wenn wir das Fassmodell nochmal bemühen und sagen, gut, es gibt so eine genetische Basis und dann kommen verschiedene Stressoren, die eine Rolle spielen, dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass auch Traumata das Risiko erhöhen.
Gibt es eigentlich auch Fehldiagnosen? Das heißt, es gibt Krankheiten, die sind so ähnlich, aber sie sind gar keine Schizophrenie?
Ja, das gibt es auch. Das gibt es, glaube ich, bei jeder Krankheit, dass man differenzialdiagnostisch schaut, was ist denn so in der Nähe angesiedelt. Also es gibt zum Beispiel die sogenannten Autoimmunenzephalitiden. Mhm. Also das sind entzündliche Erkrankungen
im Gehirn.
Im Gehirn, genau. Und die sind häufig auch mit sehr virulenten Halluzinationen verbunden und Wahnvorstellungen. Und da muss man immer klären, ob eben solche entzündliche Prozesse vorliegen. Es gibt auch bei bestimmten Formen von Epilepsie gelegentlich psychotische Entgleisungen. Mhm. Es gibt psychotische Phänomene im Alkoholdelir, ja, wenn die Leute zwar nicht akustisch, aber optisch halluzinieren und weiße Mäuse sehen oder was man so sagt. Also es gibt viele psychotische Phänomene, die nicht zu Schizophrenie gehören. Und da müssen wir differentialdiagnostisch immer genau hingucken.
Genau. Und ich habe noch die Frage, weil Sie das gerade angesprochen haben mit den weißen Mäusen. Es ist mehr die Stimme, die die Menschen beeinflusst, weniger die weiße Maus.
Genau. Es ist in der schizophrenen Erkrankung, es können alle Modalitäten von Halluzinationen vorkommen.
Also aber, alle Formen.
Aber die Stimmen hören ist das absolut häufigste. Und deswegen ist bei optischen, visuellen Dingen auch der Verdacht erstmal nicht so groß, dass das jetzt eine schizophrene Erkrankung sein kann. Kann aber. Ne? Da muss man sehr genau schauen.
Es gibt ja in der Therapie zum einen die medikamentöse Therapie. Das haben Sie vorhin schon mal angesprochen, auch mit den Nebenwirkungen. Und die Patienten und Patientinnen müssen, glaube ich, ihr ganzes Leben lang diese Medikamente in der Regel nehmen. Sie machen aber auch eine therapeutische verhaltenstherapeutische Therapie. Wie sieht das aus?
Ja, das ist tatsächlich in den letzten Jahren auch sehr weiterentwickelt worden, dass man mit den Patienten eine Psychotherapie macht und dafür sorgt, dass zum Beispiel diese Wahnideen relativiert werden können, dass man mit den Patienten spricht darüber, was könnte es denn noch sein? Also was könnte denn auch der Grund dafür sein, dass, sag ich mal, ihr Nachbar sie nicht anguckt? Es könnte sein, dass er ihnen nach dem Leben trachtet, aber es könnte auch sein, dass er vielleicht einfach schlechter Laune ist und in sich gekehrt. Und dass man über diesen Weg auch versucht, die Phänomene aus der schizophrenen Psychose mit dem Patienten durchzusprechen. Und auch zu relativieren. Und wenn das ein gutes Vertrauensverhältnis ist zwischen Therapeut und Patient, dann helfen solche Psychotherapien auch sehr gut, die Dinge besser einordnen zu können.
Ich versuche das mal zu übersetzen. Das heißt, Sie reden oder therapieren die Betroffenen, indem Sie ihnen klar machen, wann gibt es diese Anzeichen dafür, dass ich gerade wieder in einer Art Psychose oder in einem anderen Modus bin, sodass Sie sich selber die Fragen stellen können, mit denen Sie an die Realität andocken. So?
Genau, das wäre so ein richtig guter Weg, wenn die Patienten das lernen, dann selbstständig hinterher immer zu überprüfen, gibt es für die Wahrnehmungsstörung, die ich gerade habe, auch andere Erklärungsmöglichkeiten, gibt es für mein paranoides Erleben, für mein Misstrauen auch Erklärungsmöglichkeiten und kann ich das vielleicht auch ganz anders bewerten und komme dann dazu, dass das nicht real ist. Aber es gibt natürlich in der Psychotherapie noch viel, viel, viel anderes zu bearbeiten. Das wären jetzt sozusagen diese Positivsymptome, wie wir das nennen, Wahn und Halluzination. Aber vielfach müssen wir ja am Anfang einer Erkrankung erstmal mit den Menschen darüber reden, was ist das überhaupt, was sie da haben? Und am Anfang ist ganz viel Angst und Verzweiflung da, nicht nur bei den Patienten selbst, sondern bei den Familien. Und das ist ja gerade mit diesem stigmatisierten Begriff Schizophrenie, gibt es dann natürlich erhebliche Sorgen, wie geht das jetzt weiter und kann es überhaupt weitergehen?
Und dafür werden wir gleich ein paar Lösungsvorschläge haben, weil was macht das eigentlich mit den Angehörigen oder mit den Freunden? Das ist unser Thema gleich in der WDR 5 Innenwelt. WDR 5 Innenwelt versucht heute das Krankheitsbild der Schizophrenie verständlicher zu machen. Frau Dr. Koch-Stöcker, wir haben über das Krankheitsbild und die Therapiemöglichkeiten gesprochen, aber wir dürfen auch nicht die Angehörigen, Freunde, das Arbeitsumfeld vergessen, denn das ist ja auch oft betroffen. Wie erleben Sie das? Wie reagiert eigentlich das Umfeld auf diese Diagnose Schizophrenie?
Ja, für die meisten Angehörigen ist das natürlich ein ähnlich großer Schock, überhaupt erstmal bei der Ersterkrankung mit dem Thema Schizophrenie konfrontiert zu sein. Und tatsächlich ist auch hier das Thema Stigma ein ganz wichtiges. Also wenn plötzlich in meiner Familie jemand Schizophrenie hat, wie sage ich das meinen Nachbarn, meinen Freunden? Also diese Fragen stellen sich und verunsichern die Menschen. Und am Anfang der Erkrankung sind Patienten und Angehörige beide oft gleichermaßen geschockt und betroffen. Und da ist es wichtig, dass man von professioneller Seite Psychoedukation nennen wir das, also sozusagen eine Aufklärung über das Krankheitsbild möglichst gemeinsam für die Patienten und das Umfeld vornimmt. Es gibt auch Untersuchungen dazu, dass wenn das gelingt, von Anfang an sozusagen Angehörige und Betroffene aufzuklären und gemeinsam dann den Weg durch diese Erkrankung zu gehen, dass das prognostisch sehr, sehr gut ist, dass also weniger Krankheitsepisoden auftreten, wenn da zwischen Angehörigen und Patienten an einem Strang gezogen werden kann.
Jetzt kann es ja sein, dass uns jemand zugehört hat und sagt, ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt ja auch ein Thema in meinem Umfeld. Wie gehe ich denn als Angehörige auf den Betroffenen oder die Patientin zu?
Ja, ich glaube dazu.
Kann ich das überhaupt?
Es gehört wahrscheinlich dazu, dass man ein bisschen auch etwas über die Erkrankung weiß und auch über das Stadium, in dem sich der die Angehörige befindet. Also vielleicht an der Stelle mal so einen kleinen Ausflug. Die Schizophrenie tritt irgendwann auf. Das hatten wir gesagt im frühen Erwachsenenalter. Aber meistens ist es in den 3 bis 5 Jahren vor so einer akuten Episode schon zu erkennen oder gibt es einzelne Problemfelder, die den Betroffenen auffallen. Also es gibt so einen Rückzug, verstärktes Misstrauen oder so ein Interessenverlust, das, was wir negative Symptome nennen, also Zurückziehen aus den Sozialkontakten etc. Und manchmal auch so ein Leistungsknick in der Schule oder so. Und da wahrzunehmen, dass etwas nicht stimmt, das ist, glaube ich, eine gemeinsame Aufgabe zwischen den Betroffenen und den Angehörigen. Und möglichst frühzeitig, noch bevor alles, was wir so besprochen haben im Sinne von paranoid-halluzinatorischem Erleben auftritt, schon frühzeitig darüber nachzudenken, ob man sich Unterstützung holt.
Das heißt, ich muss sowieso auch erstmal abklären, ob das nicht vielleicht auch körperliche Ursachen hat. Das gehört ja immer mit dazu.
Genau, dass man früh schaut, sobald man merkt, Mensch, mein Angehöriger verändert sich, gerade in dieser Zeit des jungen Erwachsenenalters, dass man da auch aufmerksam wird und Hilfe sucht. Es ist ziemlich eindeutig, dass wenn man in dieser Frühphase bereits eine psychotherapeutische Begleitung initiiert und da auch die Familien und die Betroffenen gemeinsam im Blick hat durch professionelle Hilfe, dass dann tatsächlich diese Verläufe milder sind.
Ich kann mir aber auch vorstellen, ich weiß nicht, Sie sind ja auch Mutter, dass Sie dann irgendwie eine Scham haben, das Kind oder den Mann anzusprechen, weil man sagt, weißt du was, du verhältst dich hier, das kann ich gar nicht mehr nachvollziehen.
Das ist sicher nicht leicht. Und ich glaube trotzdem, dass es da auch so eine Fürsorgepflicht gibt von den Familien, zu sagen, ich nehme etwas wahr und lass uns gemeinsam hinschauen und gemeinsam schauen, ob wir uns irgendwo Unterstützung holen können. Und gerade in dem Wissen, dass das System Familie, der Betroffene und die Angehörigen nur gemeinsam profitieren können oder besser profitieren können, das sollte die Angehörigen schon auch ermutigen, da auf ihren Angehörigen zuzugehen und darüber zu reden. Auf der anderen Seite ist es dann später, wenn die Erkrankung tatsächlich virulent ist und eine erste Episode einer Schizophrenie aufgetreten ist, dann ist es für die Angehörigen auch sehr, sehr wichtig, sich selber in gewisser Weise ein bisschen zu schützen und nicht so eine starke Verantwortung dann zu übernehmen, sondern auch mal Verantwortung abzugeben an sage ich mal, an den Sohn, die Tochter oder eben an die Professionellen und zu sagen, ich brauche auch für mich einen Raum, wo ich mich gut fühlen kann und wo ich wieder zu mir ein bisschen zurückfinden kann, ohne ständig zwischen Schuld und Scham und all solchen negativen Gefühlen hin und her zu laufen.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, immer zu betonen, die Patientinnen oder Patienten sind ja nicht unmündig. Das heißt, die sind ja nicht dauernd in einer solchen Phase. Ich glaube, das ist ganz, ganz selten, oder?
Genau. Und das ist auch, was in den letzten Jahren, genau dieser Punkt wird in den letzten Jahren einfach sehr, sehr groß geschrieben, dass nämlich die Menschen mit der Schizophrenie selbstständige, mündige Wesen sind, die lernen müssen, mit der Erkrankung zu leben und da ihre, zunächst mal ihre Angst und Sorge auch zu bearbeiten, dann aber auch so einen Hoffnungsweg zu gehen und ihre Identität wiederzufinden und sich daraus, aus diesem Stigma herauszubewegen und zu sagen, ich mache mein Leben. Und da, wenn das gelingt, dann sind auch der Patient und der Angehörige sozusagen wieder zwei einzelne Menschen und nicht mehr in so einem gemeinsamen tiefen Loch verhaftet.
Trotzdem heißt es, wenn ich Partnerin bin oder wenn meine Frau oder mein Mann betroffen ist, das bedeutet auch, dass die Ehe anders ist.
Sicher, damit muss man tatsächlich miteinander schauen. Es ist aber so, dass Menschen, die in einer festen Partnerschaft leben, eine deutlich bessere Prognose haben als solche, die das nicht tun. Also das schützt auch. Wenn man eine stabile Partnerschaft hat, ist das ein sehr guter Schutzfaktor. Die Angehörigen, die mit ihren eigenen ähnlichen, aber doch wieder unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben, oder sollten schauen, ob sie in Angehörigengruppen, also in Gruppen, wo sich andere Angehörige von schizophrenen Menschen treffen, ihre Teilnahme dort starten, weil das ist sehr, sehr entlastend zu merken, ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Es gibt andere, die ähnlich leiden und man sich gegenseitig stabilisiert und aus kleinen Krisen heraushilft. Das ist etwas, was sehr empfehlenswert ist. Das ist übrigens auch für die Patienten selber ein ganz wichtiger Punkt, dass die sich untereinander sozusagen stabilisieren. Und das ist auch in den letzten Jahren eben so dieses Modell des Recovery, also der Genesung aus der Schizophrenie, sehr stark geworden, dass die Betroffenen selbst auch aus dem Schatten treten und sich sagen, ich möchte nicht abgestempelt sein, sondern ich möchte meinen individuellen Weg gehen. Ich möchte schauen, wie ich Freizeit, wie ich Beruf, wie ich Partizipation, Teilhabe an der Gesellschaft für mich ermöglichen kann und wie ich stolz auf meine Biografie sein kann, auch wenn sie anders aussieht, als ich mir das vielleicht mit 15 gewünscht hätte.
Unsere Patientin hat das geschafft und das finde ich eigentlich bewundernswert und sie hat uns Folgendes erzählt.
Ich habe halt einen Minijob, weil ich halt eine Erwerbsminderungsrente bekomme. Da arbeite ich am Telefon mit Kunden und das macht mir viel Spaß. Meine Kollegen sind nett, meine Chefin ist in Ordnung. Und ja, dann mache ich halt alles so, was mir gut tut. Ich habe verschiedene Ehrenamte in der Bibliothek, bei unserer Wohnungsbaugenossenschaft. Ja, und dann halt noch so beim sozialen Träger betreue ich halt einen Café. Und ja, dann habe ich ganz viele Interessen, ganz viele Hobbys, ganz viele Freunde, Bekannte. Also ich würde sagen, ich führe ein normales Leben. Also nicht, dass die Krankheit ganz weg oder außen vor ist, aber sie ist halt da und ich habe sie akzeptiert.
Das hört sich gut an, oder?
Das hört sich sehr gut an. Und das ist das, was wir uns auch als Profis wünschen. Und das ist auch das Konzept, dass die Lebensqualität der Leute einfach ganz, ganz hohen Stellenwert bekommt und diese Symptome wie das Stimmenhören eher auch für einige doch akzeptabel im Hintergrund sind. Dass man dafür sorgt, dass man sein Leben führt, wie es gut tut. Und dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, jetzt die letzte Stimme auch noch zu verbannen. Ne? Aber das Ganze kann eigentlich nur funktionieren, indem man tatsächlich für neue Krisen vorsorgt, dass man sich tatsächlich auch schützt vor Überforderung im Alltag, dass man sich mit dem Behandler abstimmt. Und wir haben in dieser Sendung jetzt sehr, sehr wenig über Medikamente gesprochen. Das ist auch gut so. Aber was sicher ist, ist, dass Medikamente auf dem Weg hin zu so einer Selbstverwirklichung und hohen Lebensqualität doch eine große Rolle spielen. Und dass wir andererseits immer wieder erleben, dass Medikamente schnell abgesetzt werden.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Insofern können wir die Medikamente noch gut und gerne einbauen. Weil ich glaube, das muss man auch mal hier sagen, sie ist nicht heilbar, die Schizophrenie.
Ja, kann man so sagen. Aber wie gesagt, es gibt 20% der schizophrenen Erkrankungen kommen nur ein einziges Mal vor. Dann kann man ja im Nachgang sagen, das ist vielleicht auch irgendwie geheilt worden oder zumindest weggegangen. Ansonsten ist es so, dass es immer rezidivierend immer mal wieder auftritt und man einen guten Umgang damit finden muss. Und tatsächlich ist es so, dass die Medikamente auch sehr nebenwirkungsbehaftet sind, dass wir aber inzwischen eine große Palette haben und individuell mit den Patienten sozusagen maßgeschneidert das herausfiltern, was für diesen Menschen gerade passend ist. Und da gibt es eben Leute, die schlafen schlecht, dann macht man eine Medikation, die vielleicht eher sedierend, also
beruhigend
wirkt. Andere, die leiden sehr unter ihren Stimmen, dann nimmt man Medikamente, die genau darauf zielen. Also wir haben eine größere Palette als noch vor 30 Jahren und können das schon relativ gut anpassen. Aber wir müssen nach wie vor damit leben, dass nach 2-3 Monaten nach der Entlassung aus der Klinik die Hälfte der Patienten die Medikation absetzt.
Warum eigentlich? Eigentlich müssten Sie doch merken, dass es Ihnen hilft. Aber ich glaube, es gibt so starke Nebenwirkungen.
Die Nebenwirkungen sind sicher ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt. Aber ich glaube, es spielt auch sowas eine Rolle wie so ein Misstrauen, was dann immer noch besteht, auch überhaupt im ganzen medizinischen System gegenüber den Ärzten, auch in der Somatik, das hatte ich ja schon gesagt. Also man geht nicht gern zum Arzt und man will frei sein und will man selbst sein und will auch möglicherweise diesem Stigma entkommen, indem er sagt, nee, ich nehme jetzt nichts und ich bin jetzt gesund.
Da sind ja auch Vorurteile behaftet und da kann ich noch mal ganz kurz mitbringen, wie die Patientin uns erzählt hat, was für sie der größte Schock an ihrer Diagnose war.
Was mir sehr schwer gefallen ist, ist halt auch zu akzeptieren, weil so die ersten Monate bei dem Psychiater, da hatte man dann halt sehr zeitnah Termine und dann hatte ich irgendwie so in meinem Kopf, okay, ich nehme jetzt die Medikamente und dann wird das reduziert und reduziert und dann nehme ich die Medikamente nicht mehr und dann bin ich vollkommen gesund. So hatte ich mir das vorgestellt. Und dann sagte er irgendwann, ja nee, also Sie werden die Medikamente immer nehmen müssen. Und das war ziemlich hart, weil ich bin halt ein sehr lebendiger, aktiver Mensch und diese Medikamente, die haben diese Aktivität, diese Lebendigkeit unterdrückt und das war halt auch ja, schwer zu akzeptieren dann, dass ich halt immer Medikamente nehme. Und es hat auch lange gedauert, das richtige Medikament zu finden. Aber das nehme ich jetzt schon, ich weiß gar nicht, ich glaube fast 10 Jahre. Naja, nicht ganz, aber fast. Und mit dem komme ich halt gut zurecht.
Es gibt also Hoffnung und man sollte auf jeden Fall ausprobieren.
Auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich so, dass mit Medikamenten die Wahrscheinlichkeit für eine nächste Phase der Schizophrenie um die Hälfte reduziert wird. Das weiß man. Aber trotzdem ist es für die Menschen häufig auch sehr, sehr schwer und die brauchen manchmal 3-4 Episoden, bis sie dann sagen, okay, ich nehme die mal längerfristig ein. Wobei dieses für immer nehmen ist natürlich auch so eine Frage und man kann nach langen guten Verläufen, wenn lange nichts passiert ist mit einer Psychose, kann man auch sagen, wir versuchen zu reduzieren und schauen, wie es geht und gehen den Weg gemeinsam. Aber tatsächlich sind die Medikamente eine Basis, aber nur eine Basis für die Verwirklichung der anderen Faktoren, die zu einer guten Lebensqualität hinführen. Und mehr sollen sie auch nicht sein. Und ich glaube, die anderen therapeutischen Maßnahmen und das Empowerment der schizophrenen Patienten, das ist sehr viel zentraler. Und dafür ist die Medikation eher so eine Grundlage.
Also das bildet die Basis und das Empowerment heißt, dass sie den Patientinnen und Patienten noch anderes, ich nenne das mal Handwerkszeug, mitgeben, weshalb sie ihre Krankheit A verstehen und B im Griff haben. Wenn Sie sich jetzt als Frau Dr. Koch-Stöcker etwas wünschen dürften, was würden Sie sich wünschen für die Behandlung von schizophrenen Patientinnen und Patienten?
Ich würde mir wünschen, dass es gelingen würde, dass man in den frühen Phasen, vielleicht in der ersten Episode einer Schizophrenie, es schafft, einen vertrauensvollen Kontakt, dass jeder Mensch mit einer Schizophrenie einen Professionellen hat, dem er wirklich vertraut. Und ich glaube, dass dadurch einfach der weitere Weg geebnet wird. Das ist nicht immer, das schaffen wir nicht immer. Und das sind wir teilweise verantwortlich für, teilweise klappt es nicht von Seiten der Patienten. Aber das wäre für mich wirklich ein ganz, ganz großer Gewinn. Und ich glaube, dass darüber gemeinsam mit den Angehörigen und den Profis in diesem sogenannten Trialog wir tatsächlich ein paar Meilensteine setzen könnten.
Was müssten Sie dafür tun?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist sicher auch eine Frage der personellen Ressourcen. Es ist eine Frage der Aus- und Weiterbildung, dass wir uns weiterhin bemühen, auch sehr dicht und auf Augenhöhe dem Patienten zu begegnen und dass die Reste des paternalistischen Umgehens mit Patienten so von oben herunter, dass diese Reste auf jeden Fall ganz, ganz schnell aus der Welt gehen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Einblicke in eine sehr komplexe Krankheit, über die wir, glaube ich, noch 5 Stunden sprechen könnten und hätten wir immer noch nicht alles erfasst. Mein Name ist Verena Kapell, das war die WDR5 Innenwelt und ich danke nochmal ganz herzlich Frau Dr. Steffi Koch-Stöcker vom Evangelischen Uniklinikum in Bethel. Ganz lieben Dank.
WDR5